Es ist erstaunlich, wie man über dasselbe Thema zwei Vorträge hintereinander hören kann und es gibt eigentlich keine Überschneidungen. Ich habe den Titel verändert: English Exceptionalism, der plötzliche Tod des gesunden Menschenverstandes. Kennen Sie Erich Kästners Konferenz der Tiere? Das Buch ist in dieser Runde nicht, aber sonst zu Unrecht, glaube ich, vergessen. Denn es gibt ein Zitat vor allem da drin, das es mir angetan hat. Alois der Löwe sagt: Wenn ich nicht so blond wäre, würde ich mich auf der Stelle schwarz ärgern. Warum er das in diesem Buch so oft sagt, komme ich am Schluss meiner Bemerkungen nochmal drauf zurück. Aber ich habe in den letzten knapp 2 Jahren immer wieder an Alois denken müssen, während ich mich mit den labyrinthischen Diskussionen um den Brexit beschäftigt habe. Man darf wohl behaupten, dass der Brexit die herkömmlichen parteipolitischen Gräben in Großbritannien in den Hintergrund hat treten lassen. Der eingefleischte Antagonismus zwischen Labour und den Tories ist der Polarisierung zwischen Leavers und Remainers gewichen, obwohl die beiden Parteien im selben Zeitraum weit auseinandergedriftet sind. Die Tories nach rechts, Labour nach links. Aber zuerst noch eine begriffliche Klärung. Ich werde in den nächsten Minuten schwerpunktartig von den Engländern sprechen, obwohl mein Auftrag sich auf die Briten bezog. Zur Erinnerung: England allein entschied über das Ergebnis des Brexit-Referendums. Schottland und Nordirland stimmten deutlich für den Verbleib in der EU. Wales stimmte etwas überraschend mit 52,5% für den Austritt. Als Erklärung für dieses letztere Resultat kann ich nur anführen, dass Teile von Wales stark anglisiert sind, was auch die zeitweiligen Erfolge von UKIP in Wales erläutert, wo UKIP doch die Partei des englischen Nationalismus ist. Die englische Befindlichkeit, die im Referendumsresultat mündete, ist nur mangelhaft mit der Populismus-Schablone zu erfassen. Besser scheint mir der Begriff Identity Politics. Nun ist die englische Identität aber ein sehr seltsames Tierchen. Während Generationen erübrigte sich eine Definition, denn die Engländer durften sich nicht zuletzt aufgrund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit als Quintessenz der britischen Identität verstehen. Abweichungen an den keltischen Rändern wurden belustigt, geduldet oder ignoriert. Diese terrible Simplification wurde während der Kolonialzeit konsolidiert, überdauerte aber noch bis in die letzten Jahre des 20. Jahrhunderts. Doch mit Devolution, also der Delegation weitreichender Kompetenzen an die schottischen, walisischen und unter leicht anderen Umständen nordirischen Parlamente und Regionalregierungen, verschob sich der Rahmen. Es lohnt sich immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Dezentralisierung, die 1999 in Schottland und Wales begann und ein Jahr zuvor, 1998, mit dem erwähnten Karfreitagsabkommen in Nordirland ermöglicht wurde, England bewusst aussparte. Für Schweizer Ohren klingt das immer sehr seltsam. Doch das absichtliche Versäumnis entspringt ebenfalls der Geringschätzung und pragmatischen Erwägungen. Das, was wir als Bundesparlament bezeichnen würden, also das Unterhaus und das Oberhaus, ist auch das Regionalparlament für England. Die West Lothian Question, also der Tatbestand, dass namentlich schottische Abgeordnete in Westminster über englische Gesetze mitentscheiden, während die englischen Abgeordneten über keine derartigen Mitspracherechte in Schottland verfügen. Das bleibt im Raum bestehen, trotz einigen dürftigen Regeln, die unter der Regierung Cameron eingeführt worden waren. Die angedachte Regionalisierung, also Dezentralisierung Englands, wird von den Stimmbürgern nicht gutiert, mit Ausnahme der großen Städte, die in den letzten Jahren gewählte Bürgermeister mit erweiterten Kompetenzen erhalten haben. Aber die Aufteilung Englands in Kantone ist ein Non-Runner, das ist an der Urne gescheitert. Die konstitutionelle Asymmetrie, die ich zu beschreiben versucht habe, ist eine Tatsache, aber kein aktuelles politisches Thema. Denn die Engländer interessieren sich im Gegensatz zu den Schweizern überhaupt nicht für Verfassungsfragen. Die uns Schweizern im DNA eingebrannte Lust auf Diskussionen nach dem Muster «Was wäre, wenn?» entlocken den Engländern nur ein gelangweiltes Schulterzucken. Es hilft natürlich, dass diese Verfassung nicht niedergeschrieben ist, sondern dass sie, vergleichbar vielleicht mit der Bibel, ein Kompendium aus Gesetzen, Herkommen, Richtersprüchen und dergleichen ist. Da lässt sich im Bedarfsfall immer ein Präzedenzfall finden. Die britische Verfassung ist das Gleitmittel für politischen Opportunismus und Willkür in der Hand der Elite, verkörpert im schemenhaften Privy Council, den Ratgebern der Königin, die über außerparlamentarische Kompetenzen verfügen. Auch wenn meine Wortwahl vielleicht etwas abschätzig klingt, das System ist flexibel und funktionierte im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Es war die Verkörperung des englischen Pragmatismus, der eigennützigen Anwendung des gesunden Menschenverstandes. Dazu gleich mehr. Der ehemalige britische Verteidigungsminister und spätere NATO-Generalsekretär George Robertson, ein waschechter Schotte und Labour-Politiker, behauptete während des schottischen Devolution-Referendums 1997, Zitat, "Devolution will kill independence stone dead." Das ist bekanntlich nicht passiert. Die schottische Selbstverwaltung förderte das Aufblühen einer regionalen Identitätspolitik, die im gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum vom September 2014 gipfelte. Am Rande sei hier angefügt, dass der schottische Nationalismus, der bisweilen auch in der Populismuskiste versorgt wird, sich nicht am rechten Rand taumelt, sondern links von der Mitte. So wie Schottland insgesamt auch, während das englische Herz eher rechts von der Mitte tickt. Und bevor Sie es sagen, Blairs Herrschaft widerlegt diese These nicht. In Wales, wo der Wunsch nach Autonomie nicht politisch oder gar historisch verbrämt ist, sondern kulturell, begann die Selbstverwaltung mit einer knapperen öffentlichen Rückendeckung und auf einem bescheideneren Kompetenzniveau. Dieser Rückstand auf Schottland ist inzwischen weitgehend aufgeholt, aber es bleibt eine Tatsache, dass es keinen nennenswerten Wunsch nach einer walisischen Unabhängigkeit gibt. Selbst Plaid Cymru, die walisische Nationalistenpartei, will zuerst die wirtschaftliche Basis von Wales stärken, bevor die Partei einen derartigen Wunsch ernsthaft unterstützt. Und das kann wohl noch eine Weile dauern. Nordirland will ich hier entgegen meinen Neigungen überspringen, da es anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Nur das so viel, nirgendwo im Vereinigten Königreich, mit der möglichen Ausnahme von Shetland und Orkney, wird die britische Identität so inbrünstig beschworen wie in Nordirland, ausschließlich von den Protestanten natürlich. Aber für Schottland und Wales gilt, sie wissen um ihre Andersartigkeit und es ist ihnen ganz wohl damit. Dieses Bewusstsein hat in den letzten 20 Jahren zugenommen. Aber was ist mit den Engländern? Obwohl die konstitutionelle Asymmetrie, wie gesagt, nicht als akutes Problem wahrgenommen wird, hat die deutliche Verfestigung der walisischen und der schottischen Identität zu einem gewissen Vakuum in England geführt. Also, was macht den Engländer, die Engländerin aus, das nicht ebenso für die Briten und Britinnen gilt? Es ist an der Zeit für meine Lieblingsanekdote. Während der Diskussionen um Devolution, ich glaube es war 1999, machte ich mit einer deutschen Kollegin in London eine einstündige Radiosendung mit dem vielsagenden Titel «Es wird Tee getrunken». Es ging um die eben skizzierte Problematik, also um die Frage nach der englischen Identität. Dabei sprachen wir auch mit Michael Ancram, dem damaligen Geschäftsführer der konservativen Partei. nebenbei, Ankrum, der eigentlich Kerr heißt, ist inzwischen der 13. Marquess of Lothian. Seine Frau, Jane Fitzalan Howard, entspringt einer urnormannischen Familie, von denen sich einst ein Zweig abgespalten hatte, der sich fortab Stuart nannte, so wie Maria Stuart. Beide Familien, die Kerrs und die Fitzalans, bleiben bis heute katholisch. Aber ich schweife in die Klatschspalten ab. Wir fragten Ankrum damals nach einer spezifisch englischen Identität. Vielleicht gerade, weil er einer blaublütigen schottischen Familie entstammt. Wenn auch natürlich kein Anflug eines schottischen Akzents in seiner Sprache zu erkennen war. Ankrum weigerte sich zu antworten. Bedrängt, erklärte er, er habe Angst, am Schluss nur Fremdenfeindlichkeit und Hooliganism zu finden. Die Essenz der Identität im Bodensatz gewissermaßen. Das war natürlich unfair, aber es deutete auf den Verdacht der Insularität unter den Engländern. In der Tat haben englische Hooligans übrigens die englische Fahne, das Georgskreuz, für viele Jahre in Misskredit gebracht. Wenn ich an dieser Stelle kurz meine eigene Sicht einbringen darf, ich denke schon seit längerem, dass die passendste Metapher für die positiven Aspekte der englischen Identität im Wesen der Church of England zu finden sind, also der anglikanischen Staatskirche. Wo sonst ist eine protestantische Kirche denkbar, die keine einheitliche Doktrin zum Abendmahlsverständnis hat? Unter demselben Dach sind Kryptokatholiken und calvinistische Evangelikale vereint. Die Liturgie deckt eine Bandbreite von kargen Holzbänken in blanken Kirchen bis hin zu vorreformatorischem Pomp und betörender Polyphonie ab. Natürlich gibt es Spannungen um Frauen und Schwule, aber bis jetzt hält die Konstruktion, die in Liberalität und Toleranz mariniert ist. Das ist englischer Pragmatismus in Reinkultur. Wenn es möglich wäre, Identitäten wie Knetgummifiguren künstlich zu formen, dann würde ich den Engländern ihre Staatskirche als Ausgangspunkt empfehlen. Die dann frei gewordene britische Identität könnte mit multikultureller Vielfalt ausgefüllt werden. Aber bekanntlich ist Identität kein Knetgummi. Tatsächlich ist die Suche nach einer englischen Identität in eine nationalistische, ideologisch rechts angesiedelte Falle getappt. Die Erfolge der fremdenfeindlichen, antieuropäischen UKIP-Partei an der Urne sprachen eine deutliche Sprache. Sie waren ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass der politische Hasardeur David Cameron im Januar 2013 sein Referendumsversprechen abgab. Gleichzeitig verließ die Labour-Partei, wie wir gehört haben, das politische Zentrum, das Tony Blair einst erfolgreich kolonisiert hatte, und driftete unter euroskeptischer Führung in linke Nostalgie ab. Diese Neuorientierung räumte politisches Terrain, das bereitwillig von UKIP gepflügt wurde. In den wirtschaftlich heruntergekommenen Städten Nordenglands und in den Tälern von Südwales beliebäugelten die Wähler mit UKIPs Nationalismus. Sie stimmten dann überwiegend auch für den Brexit. Ja, das Misstrauen gegenüber den Einwanderern spielte eine wichtige, propagandistisch ausgebeutete Rolle, wobei ich selbst, diesen Klammern, der Meinung bin, dass es offiziell zwar um polnische Spengler ging, tatsächlich aber um die muslimische Minderheit aus dem pakistanischen Teil von Kaschmir. Diese Bevölkerungsgruppe ist in den ehemaligen Textilstädten des englischen Nordens prominent vertreten. Aber ihre Integration ist gründlich missglückt. Nur, diese Menschen sind überwiegend schon längst Briten und wären von einem Austritt aus der EU in keiner Weise betroffen. Klammer zu. Dass die Buntheit der Bevölkerung allein kein hinreichender Erklärungsgrund für das Referendumsresultat ist, enthüllt ein Blick auf London. Die wohl bunteste Metropole Europas stimmte deutlich gegen den Brexit, ebenso die meisten englischen Universitätsstädte. Neben der Überfremdung und der lächerlichen Behauptung, der britische Gesundheitsdienst erhalte nach dem Brexit zusätzliche 350 Millionen Pfund pro Woche, stach ein Slogan für den Brexit besonders hervor. Take back control. Dieses politische Ziel ist zwar stubenrein, aber es beruht auf einer völlig überholten Illusion. Die Chimäre der Autarkie, der absoluten Souveränität entspringt gewiss dem Groll über die Globalisierung, über digitale Manipulation, über die sinnlosen, aber grotesk lukrativen Pokerspiele der Börsianer. Take back control klingt verführerisch, widerspricht aber den tatsächlichen Verflechtungen und Abhängigkeiten der englischen Wirtschaft und Gesellschaft. Und hier komme ich endlich dazu, wenn auch ein bisschen früher als gestern, den Titel dieser Bemerkungen aufzulösen. Der Glaube an die autonome Gestaltung der eigenen Zukunft ist in England wohl weiter verbreitet und leichter zu verbreiten als in anderen europäischen Ländern. Denn England ist anders. English Exceptionalism in Anlehnung an das Selbstverständnis gewisser Amerikaner, wonach Amerika einzigartig unter den Nationen sei, Jerusalem, the city on the hill, und daher nicht an geltende Konventionen gebunden sei. English Exceptionalism folgt vergleichbaren Mustern. Es ist kein Zufall, dass eine Meinungsumfrage auf der Suche nach einer englischen Nationalhymne das Resultat Jerusalem hervorbrachte. Im Falle Englands stützt sich der Glaube an die eigene Einzigartigkeit auf die Überzeugung, England habe die Demokratie erfunden und diese Segnungen vermittels eines wohlwollenden Kolonialismus in die restliche Welt hinausgetragen. Die Rolle im Zweiten Weltkrieg spielt mit und der Wohlfahrtsstaat, namentlich die heilige Kuh par excellence, der National Health Service. Europa und die EU mit ihren kartesianischen Regeln werden in diesem Weltbild als Gegner oder zumindest als fremd empfunden. Die Engländer haben die idealistische, metaphysische Seite der europäischen Integration immer verleugnet oder zumindest nie geteilt. Während des Referendumskampfes versuchte kaum jemand, diese Karte zu spielen. Die EU und ihre Vorgänger wurden von britischen Politikern immer nur als Freihandelsvehikel verkauft. Das rächte sich am 23. Juni 2016. Nicht zuletzt, weil die wirtschaftliche Drohkulisse der Remainers korrekterweise als Project Fear verunglimpft, von der Bevölkerung schlicht und ergreifend für einen Schwindel gehalten wurde. Mit einem gewissen Recht, muss man zugeben. Der bewusste Verzicht auf eine beherzte Teilnahme am europäischen Projekt reicht weit zurück. Ted Heath war möglicherweise eine Ausnahme. Tony Blair pries rhetorisch das europäische Ideal, beugte sich dann aber seinem griesgrämigen Schatzkanzler Gordon Brown. Die konservative Presse schlägt seit Jahrzehnten euroskeptische Purzelbäume über krumme Bananen und Gurken. Einer der Erfinder dieser Disziplin war ein gewisser Boris Johnson als Brüsseler Korrespondent des Daily Telegraph. Es versteht sich von selbst, dass zahlreiche witzige Artikel aus seiner Spitzenfeder ein sehr entspanntes Verhältnis zur Wahrheit widerspiegeln. Doch englische Politiker, ursprünglich aus den Reihen Labours, wie wir gehört haben, in den letzten Jahrzehnten mehrheitlich Konservative, verbissen sich ebenfalls in Widersinnigkeiten. Ich habe nie verstanden, warum die Arbeitszeitdirektive der EU die britische Wirtschaft und den öffentlichen Dienst lähmen soll, nicht aber den Deutschen. Ebenso unklar bleibt, weshalb erst der Austritt aus der EU der britischen Industrie Exportmärkte in Drittländern eröffnen soll, wenn das EU-Mitglied Deutschland Exportweltmeister ist. Aber wir sprechen hier im Kontext von Brexit ja nur sehr selten von Tatsachen, sondern meist von Wahrnehmungen und Perzeptionen. Journalisten und Historiker wissen, dass Letztere oftmals wirkungsmächtiger sind. Trotzdem, steter Tropfen höhlt den Stein. Das kontinuierliche Miesmachen der EU durch Politiker und Journalisten muss Spuren in der englischen Bevölkerung hinterlassen haben. Ich habe bisher schon mehrfach die Begriffe Pragmatismus und Toleranz erwähnt. Das führt uns zur bisher verheerendsten Konsequenz des noch nicht stattgefunden habenden Brexit, dem Verlust des gesunden Menschenverstandes. Eines Attributs der Briten im Allgemeinen und der Engländer im Besonderen. Irische Diplomaten führen diese Tugenden gerne ins Feld, wenn sie dieser Tage den Auszug der Briten aus den Brüsseler Gremien im Voraus schon betrauern. Das Augenmaß, die Gelassenheit, die Sachkunde, das alles werden sie vermissen. Allein die Brexit-Politik der britischen Regierung bricht offenkundig mit diesen Traditionen, die wir ja eben ausführlich gehört haben. Die englische Identitätspolitik der führenden Tories hat Brexit zu einer Ideologie erhoben, die mit viel Geifer und wenig Logik verteidigt wird. Unenglischer geht es nicht. Der Brexit ist ein ohne Not angezetteltes politisches und gesellschaftliches Projekt, dessen vornehmstes Ziel in Schadensbegrenzung besteht. Man braucht das bloß auszuformulieren, um den Widersinn zu erkennen. Es ist meines Erachtens kein Zufall, dass sich unter den führenden Verschwörern besonders viele Absolventen von Privatschulen und Eliteuniversitäten befinden, manche von ihnen mit sehr privilegiertem Hintergrund. Sie verstehen Politik als Sport, als Spiel, als waghalsiges Manöver. Sie frönen dem Gedanken der kreativen Zerstörung. Nach dem Vorbild eines Regenwaldes, der sich nach dem Umkippen eines riesigen Baumes neu erfindet und verjüngt. Durch diesen Luxus leisten sich mit Vorliebe jene, die in der Gewissheit leben, dass sie sich außerhalb der Reichweite des Baumes befinden. Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg werden persönlich keinen Preis für die Nachbeben des Brexit bezahlen. In der grausamen Ironie der Geschichte aber werden jene den Preis bezahlen, die in großen Mengen für den Brexit gestimmt haben. Die 1949 veröffentlichte Konferenz der Tiere ist eine Utopie. Alle Tiere der Welt verbünden sich, um Krieg unter Menschen ein für alle Mal zu beenden. Dass die Motten alle Uniformen fressen, reicht nicht. Am Schluss entführen die Kinder sämtliche Tiere, sämtliche Menschenkinder. Dieser Erpressung schließlich fügen sich die Politiker und der daraus resultierende Vertrag schafft im ersten Paragraphen sämtliche Grenzen ab. Brexit dagegen schafft Grenzen oder macht Grenzen, die allmählich unsichtbar geworden sind, wieder zu Trennwänden. Wenn ich nicht so blond wäre, würde ich mich auf der Stelle schwarz ärgern.